Info 3, Abend.
Je sais qu'aujourd'hui, c'est un moment historique que nous sommes en train de vivre.
Palästina ist das 194. Mitglied der UNESCO. Ein historischer Moment für die Palästinenser, ein Ärgernis für die USA und Israel. Nicht nur sicher sollen sie sein, die Schweizer AKWs, auch das Notfallmanagement muss verbessert werden, schreibt die Nuklearaufsicht vor. In Libyen bereitet sich die NATO auf den Rückzug vor. Heute Mitternacht endet der Einsatz der NATO-Truppen. Das Wetter bleibt auch morgen herbstlich schön mit dem üblichen Nebel, der sich teilweise auflöst. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher und Susanne Schmucke. Sie hat die Nachrichten.
Die UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Palästinensergebiete als vollwertiges Mitglied aufgenommen. Die UNESCO spricht nun von einem Staat Palästina. 107 Mitgliedstaaten stimmten für die Aufnahme, 14 Länder waren dagegen, darunter die USA. 53 Staaten enthielten sich der Stimme, darunter die Schweiz. Die Aufnahme der Palästinensergebiete könnte für die UNESCO zum Problem werden. Die USA als größter Geldgeber haben gedroht, ihre Zahlungen in diesem Fall zu stoppen. Schweizer AKWs werden künftig nicht nur auf ihre Sicherheit geprüft, auch das Notfallmanagement bekommt mehr Gewicht. Das ist der Plan der Aufsichtsbehörde ENSI. Auf 37 Faktoren soll jedes AKW getestet werden. Das ENSI lässt die Anlagen durchchecken, es untersucht aber auch, ob die Information der Bevölkerung im Notfall funktionieren würde. Umgesetzt wird der Plan der Behörde bis 2015. Bis zum Frühjahr muss jedes AKW zudem nachweisen, dass es ein extremes Erdbeben aushält und ein gewaltiges Hochwasser, beispielsweise wenn ein Staudamm bricht. Die Wirtschaft in der Eurozone wird im kommenden Jahr kaum noch wachsen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, die OECD, geht für 2012 nur noch von einem Wachstum von 0,3% aus. Im Mai hatte sie noch 2% Wachstum vorausgesagt. Ursache sei die Schuldenkrise in der Eurozone. Weniger Wachstum sagt die OECD auch für die USA voraus. Der serbische Ultranationalist Vojislav Šešelj ist zu 1,5 Jahren Haft verurteilt worden. Šešelj hatte die Namen von geschützten Zeugen publik gemacht. Der zuständige Richter sagte, Zeugen würden so entmutigt, vor dem Kriegsverbrechertribunal auszusagen. Seit 2006 läuft in Den Haag ein Kriegsverbrecherprozess gegen Šešelj. Es geht um die Zeit der Jugoslawienkriege zu Beginn der 90er Jahre. NATO-Generalsekretär Rasmussen ist heute überraschend nach Libyen gereist. Er habe am letzten Tag des Militäreinsatzes der Allianz Vertreter der neuen Führung getroffen. Das teilte die NATO mit. Das Militärbündnis hat in Libyen monatelang Angriffe geflogen als Schutz für die Bevölkerung. Damit spielte die NATO eine Schlüsselrolle beim Sieg der Rebellen über Muammar Gaddafi.
Info 3 Abend. Die Themen.
Wir berichten hier gleich, warum sich die UNESCO vielleicht schon bald überlegen muss, wie sie sich weiterhin finanzieren soll. Warum die Nuklearaufsicht findet, die Schweizer AKWs sind sicher, lässt aber weiter nachrüsten. Über Libyer in der Schweiz, die voller Tatendrang sind und sich im neuen Libyen nützlich machen wollen. Und wir berichten über die Russen, die sich bei Kramontana 400 Millionen verbauen möchten, aber nicht mit dem Bundesgericht gerechnet haben. Gleich.
Vor dem Wetter liefern wir noch die Börsendaten nach, mitgeteilt von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 5.776 Punkten, ein Minus von 1,3%. Und der Dow Jones in New York steht bei 12.090 Punkten, ein Minus von 1,2%. Der Euro wird zu einem Franken 21,69 gehandelt, der Dollar zu 87,24 Rappen. Und nun zum Wetter. Morgen liegt über dem Mittelland wieder Nebel. Außerhalb der Nebelgebiete ist es ziemlich sonnig. Die Temperatur steigt auf 12 bis 17 Grad. Teres 3, Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern. Stau zwischen dem Schwarzwaldtunnel und dem Schweizerhalle-Tunnel. Dies wegen eines Unfalls. In der Folge ist der linke Fahrstreifen gesperrt. Weiter Stau oder stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf der kantonalen Autobahn Richtung Basel. Vor der Verzweigung Hagnau auf der A2 Richtung Deutschland zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Badischer Bahnhof. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Neufeld und der Verzweigung Wankdorf. In der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Luzern zwischen Affoltern am Albis und Cham. Folglich auch auf der A4a vor der Verzweigung Blegi. Ebenfalls Stau oder stockender Verkehr in der Region Zürich-Aargau auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Zürich-Affoltern. Zwischen Baden-West und Mägenwil in Richtung St. Gallen, zwischen dem Limmertaler Kreuz und Zürich-Affoltern, auf der Westumfahrung zwischen Urdorf-Nord und dem Limmertaler Kreuz und schließlich auf der Hauptstraße Zürich-Baden auf der Höhe Otelfingen in beiden Richtungen Stau wegen Bauarbeiten.
Info 3 Abend.
Die UNO hat sich noch nicht entschieden, ob sie die Palästinensergebiete als Staat, als Vollmitglied aufnehmen soll. Entschieden hat sich aber die UNESCO, die UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ein kleines Erdbeben. Denn das Vorpreschen könnte der UNO-Organisation ernsthafte Probleme bringen. Außenredaktor Robert Stähli.
Am Morgen noch hatte der Vertreter der USA im Exekutivrat ein letztes Mal versucht, die UNESCO von einer Aufnahme Palästinas abzuhalten.
We believe it is inappropriate for a UN specialized agency to also take up the same matter.
Es sei unangemessen und voreilig, wenn die UNESCO als Unterorganisation der UNO bei der Aufnahme Palästinas vorpresche. Denn das palästinensische Beitrittsgesuch in die UNO sei vom Sicherheitsrat noch gar nicht behandelt worden, gab der amerikanische Diplomat zu bedenken. Ohne Erfolg. Bei nur 14 Gegenstimmen und 53 Enthaltungen, darunter auch jener der Schweiz, stimmten am Mittag 107 Staaten für die Aufnahme Palästinas in die UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Ein historischer Moment, meinte ein sichtlich bewegter Vertreter der palästinensischen Delegation in Paris.
Je sais qu'aujourd'hui c'est un moment historique que nous sommes en train de vivre.
Der Erfolg der Palästinenser hatte sich abgezeichnet, nachdem sich der UNESCO-Exekutivrat bereits Anfangsmonat für die Vollmitgliedschaft Palästinas ausgesprochen hatte. Die USA, Deutschland, Rumänien und Lettland bemühten sich vergeblich darum, dass der palästinensische Vorstoß nicht auf die heutige Traktantenliste gesetzt wurde. Umso größer deshalb die Erleichterung bei den Palästinensern nach dem heutigen Entscheid. Sie sei erleichtert, dass die große Mehrheit der UNESCO-Staaten den amerikanischen Druck und Erpressungsversuchen standgehalten habe, sagte die bekannte palästinensische Politikerin Hannah Nashraoui im Gespräch mit Schweizer Radio DRS.
This is quite a victory, quite a success, and we are very pleased to receive this message from the majority of countries in the world, despite American pressure and blackmail.
Diesmal seien die Palästinenser nicht geprellt worden, sagte eine zufriedene Hannah Nashraoui.
Palestine is not victimized once again.
Während die Palästinenser die Aufnahme in die UNESCO feiern, könnte der Entscheid für die Organisation selber schon bald weitreichende Folgen haben. Die USA haben bereits im Vorfeld der heutigen Sitzung damit gedroht, ihre jährlichen Zahlungen an die UNESCO von über 150 Millionen Dollar einzustellen, wenn Palästina aufgenommen werden sollte.
Info 3 Abend.
Es gibt ein Leben vor und eins nach Fukushima. Für die Menschen dort hat sich das ganze Leben verändert. Uns hat es aufgerüttelt, mindestens momentelang. Und es wurde viel und intensiv über Atomkraft diskutiert, mit dem Resultat, dass die Schweiz den Ausstieg beschlossen hat. Doch noch ist es nicht so weit. Noch brodeln sie vor sich hin, unsere AKWs. Das ENSI, das Nuklearsicherheitsinspektorat, hat sich mit der Katastrophe von Fukushima auseinandergesetzt und sagte heute, was für Lehren gezogen werden müssen. Caroline Ahn hat sich die lange Liste angeschaut.
Mangelhafte Baukonstruktion, fehlende Unabhängigkeit der Kontrollbehörde, wirtschaftliche Überlegungen, die wichtiger waren als die Sicherheit. Dies sind nur 3 von 40 Punkten, die laut der Schweizer Atombehörde zur Atomkatastrophe in Fukushima geführt haben. Und daraus leitet das ENSI fast ebenso viele Punkte ab, welche in der Schweiz geprüft werden müssen. Eine Herkulesarbeit, ENSI-Direktor Hans Wanner.
Es ist klar, es ist viel Arbeit, aber Fukushima war auch ein gigantisches Ereignis. Es wäre falsch, wenn man da sich verschließen würde, Lehren daraus zu ziehen.
Einiges ist das ENSI bereits angegangen, wie beispielsweise die Überprüfung der Hochwasser- und Erdbebensicherheit. Anderes wird mit dem europäischen Stresstest durchleuchtet. Viele Punkte hat eine Arbeitsgruppe von Bund und Kantonen an die Hand genommen, wie beispielsweise Evakuierungspläne oder die Strahlenmessungen. Es gibt aber auch Punkte, bei welchen noch nicht klar ist, wer sie abklären könnte. Beispielsweise, was nach einem Unfall mit verstrahltem Boden, Wasser oder sonstigem radioaktivem Abfall geschehen könnte.
Konkret kann ich Ihnen jetzt noch nicht sagen, was das bedeutet. Aber wir werden den Prüfpunkt initiieren und wir werden diese Untersuchungen starten.
Trotz dieses Katalogs kommt das ENSI zum Schluss, dass in der Schweiz die Atomkraftwerke sicher sind. Das kann man bei Greenpeace nicht nachvollziehen. Atomexperte Stefan Füglister.
Und eigentlich ist die Hauptlehre aus Fukushima eben diese, es gibt keine absolut sicheren Reaktoren.
Und es sei gefährlich, sich in falscher Sicherheit zu wiegen. Wichtig sei, jetzt die richtigen Schlüsse zu ziehen, beispielsweise auch aus der Erkenntnis, dass in Japan wirtschaftliche Überlegungen wichtiger waren als die Sicherheit. Da sieht Stefan Füglister Parallelen.
Es ließen sich verschiedentlich Stellen zitieren des ENSI, wo es eben gewisse Nachrüstungen aus wirtschaftlichen Gründen nicht anbringen will. Also ich denke eben an die Altreaktoren Betzenau und Mühleberg.
Doch ENSI-Direktor Hans Wanner widerspricht.
Das ist für uns klar. Sicherheit hat immer oberste Priorität bei allem, was Sie auch anschauen.
Doch nun wird geprüft. Sei es die Unabhängigkeit des ENSI, sei es die Erdbebensicherheit der Atomkraftwerke. Und alle allfälligen Mängel zusammen sollen bis 2015 behoben werden. Ob diese Zeit reichen wird, ist man sich beim ENSI noch nicht sicher.
Info 3 Abend.
Endlich, die Zeit des Bangens ist vorbei für die rund 800 Libyerinnen und Libyer in der Schweiz. Viele sind als politisch Verfolgte in unser Land gekommen und haben den Aufstand in Libyen gespannt beobachtet. Mit dem Ende des Gaddafi-Regimes beginnt für sie eine neue Freiheit. Sie können ihre Heimat wieder besuchen. Inlandredaktor Raphael von Matt hat zwei Libyer in der Schweiz besucht.
Es sind dies zwei Geschichten von Verfolgung und Befreiung. Die Geschichten von Jamal Ibrahim und von Jumaa El-Omami. Ibrahim schloss sich der libyschen Opposition an, El-Omami ist Menschenrechtsaktivist. Für beide gab es keinen Platz mehr im Libyen von Diktator Gaddafi. Der Arzt Jamal Ibrahim flüchtete vor fast 30 Jahren in die Schweiz, verfolgt vom libyschen Regime. Er hatte keinen einfachen Start hier.
Damals war es absolut schwierig. Ich war absolut auffällig. Ich war der Einzige. Dunkelhautig in der Region, oder? Damals schaut man mich unter die Lupe.
Heute lebt Jamal Ibrahim mit seiner Familie in Steffisburg und arbeitet im Spital von Thun. Den Aufstand in Libyen verfolgte er sehr genau. Das tat auch Jumaa El-Omami, ursprünglich Schiffbauingenieur in Benghazi. Der Menschenrechtsaktivist floh vor 13 Jahren aus Libyen in die Schweiz. Heute wohnt er mit seiner Familie in Olten. Im Februar, als sich in Libyen die Massen erhoben, schloss sich El-Omami mit ein paar libyschen Freunden zusammen. Sie stellten in Olten eine Informationszentrale auf die Beine, die möglichst frei über die Ereignisse in Libyen berichten sollte. Seine Hoffnung baut er auf die Jugend in Libyen.
Man sieht eigentlich, sie sind engagiert im Bauen neuer Gesellschaft, Zivilgesellschaft. Und das ist wichtig für mich. Mit der Hoffnung wirklich die neue Generation, ja.
Die Nachricht, dass Diktator Gaddafi gefasst und getötet wurde, sei eine sehr gute Nachricht gewesen, sagen beide Libyer. Und sie habe sehr viel verändert im Land, sagt Jamal Ibrahim.
Die Libyer in der Zeit von Gaddafi, sie waren misstrauisch miteinander. Sie haben das Gefühl, die Wände haben Ohren. Und nachher, als dieser Widerstand angefangen hat, sie wurde sogar euphorisch. Sie genießen einfach, dass es einfach endgültig fertig ist. Mit diesem Herr.
Doch den Libyern in der Schweiz ist bewusst, dass der Sturz des Regimes erst der Anfang sei. Der Weg in eine demokratische Zukunft für Libyen werde schwierig. Beide wollen mithelfen. El-Omami will in Libyen Menschenrechtsseminare geben, Ibrahim Ärzte ausbilden. Erst schätzen sie aber einmal die neu gewonnene Freiheit. Jamal Ibrahim freut sich auf seine Reise nach Libyen.
Ja, seit ewig bin ich nicht mehr gegangen. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht so lange, dass der Gaddafi in der Macht ist, ich gehe nicht. Gar nicht im November. Inshallah.
Info 3 Abend.
Seit Jahren schon wird im Unterwallis um das geplante Luxusferienresort Aminona gestritten. In der riesigen Ferienanlage mit Chalets und Hotels bei Grand Montana soll es dereinst 2500 Betten für Gutbetuchte geben. Hinter dem Projekt stehen Investoren aus Russland. 400 Millionen Franken wollen sie im Wallis verbauen. Heute nun hat das Bundesgericht auf eine Beschwerde von Umweltverbänden reagiert. Die Folge: vorläufig wird nicht gebaut. Daniel Hofer.
Das Bundesgericht stützt in seinem Zwischenurteil die Umweltverbände. Diese argumentieren, dass die ganze Ferienanlage auf einem Gebiet geplant sei, wo es Trockenbiotope gebe. Und diese stünden schließlich unter dem Schutz des Bundes. Das sieht auch das Bundesgericht so. Das Trockenbiotop würde durch das Luxusferienresort gefährdet. Beim mitklagenden WWF ist man über das Urteil des Bundesgerichts zufrieden, auch wenn es noch kein Grundsatzentscheid gegen das Projekt sei, sagt Katrin Martinson.
Also wir sind sehr froh von diesem Zwischenurteil im Sinn, dass es uns Recht gibt und das Bundesgericht sagt, es darf keine Schutzobjekte zerstört werden wegen einem großen Bauprojekt. Und jetzt warten wir auf die weitere Entwicklung des Urteils, nämlich was der Bundesgericht sagt zu den raumplanerischen Aspekten von diesem Projekt.
Bei den Investoren und der Standortgemeinde Molens hofft man jetzt darauf, dass das Bundesgericht trotzdem noch grünes Licht gibt für das Projekt. Der Gemeindepräsident von Molens, Stefan Bon, sagt, das Bundesgericht habe ja nicht grundsätzlich Nein gesagt zum Projekt.
Ça fait quatre ans qu'il patiente, ça fait quatre ans que nous souhaitons que ce projet se réalise. Pour l'instant, les investisseurs sont toujours là, ils se battent pour ce projet et la commune, puisque les investisseurs sont présents, se bat également et nous continuons à nous battre pour que ce projet se réalise.
Die Gemeinde Molens hofft, dass spätestens 2013 mit dem Bau begonnen werden kann. Man sei ja jetzt schon seit 4 Jahren am Planen. Aber sie und die russischen Investoren hätten genug Geduld.
Das war Info 3 mit News und Hintergründen, Redaktion und am Mikrofon Daniel Hubacher.